Ein Weg, den man immer machen kann, ist in ein Startup reingehen und in einem Startup arbeiten, weil dann sieht man es, lernt es, wie ist es. Man merkt auch, passt mir das oder passt nicht. Da gibt es ja viele Vor- und Nachteile. Es ist manchmal ein bisschen chaotisch. Dann wird es Geld knapp und da gibt es eben auch nicht so eingeschliffene Prozesse, die vielleicht auch ganz angenehm sind bei so großen Unternehmen. Und man sollte sich in diese Szene reinwerfen.
Herzlich willkommen beim B19 Payment Podcast. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und wenn euch der Podcast gefällt, bitte abonnieren nicht vergessen. Ich, euer Host Roland Doch, möchte euch recht herzlich willkommen heißen. Heute ist mein Gast Dr. Alex von Frankenberg. Bitte stell euch kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
Ja, hallo Roland, schön, dass ich dabei sein kann. Ich bin der Alex oder auch der Just Do It Alex. Das ist mein Twitter-Handle und auch in anderen sozialen Medien findet man mich darunter. Und in meinem Hauptberuf bin ich Geschäftsführer des Hightech-Gründerfonds. Wir finanzieren junge Technologie-Startups aus allen Technologiebereichen, aus Industrial Tech, Life Science, Software. Und Teil des Softwareportfolios sind auch Fintechs, Blockchain und natürlich auch Payment-Themen.
Seit wann gibt es denn euch? Also seit wann gibt es euch? Entschuldigung.
Wir feiern unseren 20. Geburtstag in diesem Jahr. Also uns gibt es seit dem Herbst 2005.
Okay. Was sind denn eure Aufgaben?
Wir sind angetreten damals 2005. Da war die Dotcom-Bubble geplatzt und es gab kein Geld mehr für junge, vielversprechende Startups. Und zwar wirklich fast kein Geld mehr, weil nicht nur die Startups sind gescheitert, sondern auch die VCs mit den Startups. Und da hat die Bundesregierung in Deutschland gemeinsam mit der Industrie gesagt, wir müssen das ändern. Wir machen einen Fonds als Public-Private Partnership gemeinsam. Und dieser Fonds hat das Ziel, pro Jahr 40 Startups zu finanzieren, in der ganz, ganz frühen Phase, in der Seed-Phase, in der Startphase, wo es eben am allerschwierigsten ist, Geld zu bekommen. Und das machen wir. Und wir nähern uns dem 800. Investment.
Den 800. Investment, okay. Gibt es also eine klassische Erfolgsstory, die du immer erzählst, wenn du mit jungen Startup-Gründern zusammensitzt?
Es gibt viele, viele, viele große und kleine Erfolgsstories. Es gibt auch viele Erfolgsstories, die gar nicht so groß sind, sondern einen am Herzen rühren, wenn ein Startup 10 Jahre gekämpft hat und dann erfolgreich wurde, aber gar nicht so ein großer Erfolg. Ich finde das manchmal fast schon wertvoller als die ganz großen Erfolge. Unser größter Erfolg im Life Science Bereich war ein Unternehmen, die heißen Myr, M-Y-R. Die haben wir Ende 2020 für knapp 1,5 Milliarden nach USA verkauft. Und was ganz besonders ist, ist, dass das einzige Unternehmen ist auf der Welt, was einen Wirkstoff gegen Hepatitis D entwickelt hat. Okay. Also gibt es niemanden, der das kann. Und die können das. Und wer es hat, Hepatitis D, der stirbt. Also wir retten da, oder das Unternehmen, die Unternehmerinnen retten da Menschenleben. Wir haben im Energiebereich die Next-Kraftwerke finanziert. Und was die machen, die stabilisieren die Stromnetze. Mhm. Die Stromnetze werden immer instabiler oder geraten unter Stress, wenn halt viel erneuerbare Energie reingeht oder gerade mal erneuerbare Energie fehlt. Und dann schalten die Verbraucher an und ab oder andere Erzeuger an und ab. Und das ist ein großes Thema, Energiewende, mehr Erneuerbare. Und dann braucht man eben so Firmen wie Next. Die sind europäischer Marktführer geworden, bevor wir sie 21 an Shell verkauft haben.
Jetzt hast du ja über 20 Jahre ja eine, glaube ich, sehr viele Gründer auch kennengelernt, ja. Wo würdest denn du den Unterschied sehen vor 20 Jahren und jetzt? Sehr rein von der Mentalität oder von den Skills, wo würdest du sagen, wo ist ja der größte Unterschied in diesen 20 Jahren?
Genau, also was sich geändert hat, und das ist unglaublich, wir leben heute im Paradies für Gründerinnen und Gründer. Was meine ich damit? Es war so, so schwer, Geld zu bekommen vor 20 Jahren. Und heute ist es immer noch nicht leicht, es ist nicht selbstverständlich, aber es ist viel leichter. Was meine ich damit? Es gibt mehr Geld, Finanzierungsrunden werden größer und vor allen Dingen werden die Bewertungen sind deutlich gestiegen. Das heißt, die Gründerinnen und Gründer geben weniger Anteile ab. Und auf der anderen Seite ist das Ökosystem stark gereift. Wir sehen viel mehr Gründerinnen und Gründer, die es zum zweiten Mal machen, Serial Entrepreneurs. Und das ganze Know-how, mit dem die Teams antreten, ist stark gestiegen. Die Businesspläne sind professioneller, die Präsentationen sind besser, die Pitches sind besser. Das Ökosystem an Unterstützern ist sehr stark gereift. Das heißt, die Chancen, heute erfolgreich zu gründen, sind viel, viel, viel besser wie vor 20 Jahren.
Jetzt gibt es natürlich auch, ich habe im Vorfeld natürlich mir, mich vorbereitet und habe aber auch festgestellt, dass die Gründer, glaube ich, auch viel besser vorbereitet sind. Nämlich insofern, früher hat man eine Idee gehabt, also so kenne ich noch, ja. Man hat eine Idee, dann ist man mal sozusagen man hat einmal Leute gesucht oder man hat selbst finanziert, ja, die einem finanzieren. Dann hat man einen Prototypen gemacht und dann hat man gestartet, ne? Heutzutage, die sind schon viel professioneller, oder?
Genau, die sind professioneller dahingehend, dass tatsächlich schon mehr Traction da ist. Warum? Weil es viel leichter ist, jetzt zum Beispiel im Softwarebereich, ein Prototyp oder so eine erste Beta-Version von einem Produkt zu erstellen und dann vielleicht auch schon eine gewisse Marktvalidierung damit zu erreichen. Und ich glaube, heute hat man besser verstanden, dass die Idee vor allen Dingen mal ein relevantes Problem lösen muss. Mhm. Eine Idee klingt gut, könnte ja jemand gebrauchen. Der Test ist natürlich, löse ich ein so großes Problem, dass ausreichend viele Leute bereit sind, dafür zu zahlen. Und diese Reife des Ansatzes, das war früher bei weitem nicht so wie heute.
Wie ist denn deiner Meinung nach der Unterschied, wenn man so international sieht? Ja, und jetzt du vergleichst es mit euch. Wo ist denn da der größte Unterschied eigentlich international?
Ich glaube, in der Startphase sind wir international auf Augenhöhe und zwar nicht nur in Deutschland, Österreich, Schweiz, sondern auch in ganz Europa. Das heißt, ob ich heute in Europa starte oder im Silicon Valley oder in Israel oder in London eben als Startup-Hub, ist eigentlich egal. Ich habe die sehr, sehr vergleichbare Startvoraussetzungen. Ich würde sogar sagen, manchmal ist es leichter, in Europa Geld zu kriegen, weil die Anforderungen vielleicht sogar ein bisschen niedriger sind wie im Silicon Valley. Das täuscht oft, weil im Silicon Valley ganz, ganz große Themen auch entstehen, aber die Messlatte liegt da durchaus höher. Wo es dann schon auch auseinanderfällt, ist in der Wachstumsphase. Also kriege ich 50 Millionen, 100 Millionen, 500 Millionen. Das ist sehr, sehr schwer in Europa, weil das Geld einfach nicht da ist, weil auch der Anspruch vielleicht manchmal nicht da ist, so Weltmarktführer aufzubauen. Und da haben die Amerikaner uns immer noch, mindestens mal eine Nasenlänge sind die uns voraus, wenn es darum geht, zu versuchen, Nummer eins in der Welt zu werden.
Jetzt hast du vorher gesagt, circa 40 Startups pro Jahr sind dann bei euch, die werden dann sogenannt gestartet, wenn ich es richtig verstehe, oder?
Also ja, genau. Wir schauen im Jahr 2000 Unternehmen an und aus diesen 2000 finanzieren wir im Durchschnitt 40 pro Jahr.
Und was sind so die Kriterien, die ihr habt, damit diese 40 dann auch wirklich durch euch und das sozusagen dann unterstützt werden?
Das sind im Grunde klassische Kriterien. Also einmal schauen wir natürlich sehr, sehr stark auf das Team und da letztlich müssen wir zu Überzeugung kommen, dass das Team das hinkriegt, was sie sich vornehmen. Und da gibt es natürlich ganz viele Faktoren. Bringen die einigermaßen komplementäre Skills mit? Wollen die ihr Ding einerseits durchziehen, andererseits sind sie offen für Anregungen von außen? Sind sie likable im Sinne von, gar nicht mögen wir die, das spielt vielleicht auch eine Rolle, aber sind sie likable im Sinne von, ziehen die Top-Talent an? Einer der sehr frühen Erfolgsindikatoren ist, wenn es einem gelingt, Top-Leute zu rekrutieren. Also ganz, ganz viel rund ums Team und dann natürlich schon auch, lösen die ein großes Problem und ist die Lösung nachhaltig im Sinne von, kann man da sich behaupten gegenüber anderen, die das vielleicht auch noch versuchen? Also gibt es da echte Wettbewerbsvorteile? Kann man damit Geld verdienen? Also gibt es ein zumindest mal perspektivischen Geschäftsmodell, was verspricht, auch mal profitabel zu sein, auch wenn man das vielleicht viele Jahre nicht ist. Und natürlich auch der Kapitalbedarf, ist der sozusagen, passt der zu einer potenziellen Wertentwicklung? Es gibt viele Unternehmen, die zwischen 10 und 20 Millionen verkauft werden. Wenn ich dann aber dafür 10 Millionen brauche, dann macht es natürlich keinen Sinn. Wenn ich kapitaleffizient mit 1, 2 Millionen auf einen Wert von 20 Millionen komme, dann kann das für uns schon auch Sinn machen. Die typischen VCs wollen natürlich immer gleich den 100 Millionen oder den Unicorn-Deal. für uns jetzt nicht unbedingt. Wir wollen schon verdienen, aber wir müssen jetzt nicht unbedingt das allergrößte Thema haben.
Kannst du uns sagen oder mitnehmen, wie alt sind denn die Gründer und Gründerinnen, die zu euch kommen?
Das ist eine gute Frage. Die dürfen nicht älter sein als 3 Jahre, damit wir überhaupt finanzieren können. Das ist sozusagen die Übersetzung der Seed-Phase. Es war mal ein Jahr, ganz am Anfang. Mittlerweile sind es 3 Jahre und gemessen ist es praktisch Eintrag im Handelsregister versus Erstkontakt, also wann man mit uns Kontakt aufnimmt. Und die Zeit darf eben nicht länger als 3 Jahre sein. Und wenn es länger ist, dann können wir halt leider nicht.
Weißt du, wie die Gründer und Gründerinnen zu euch kommen? Ist das so ein Erfahrungsaustausch in den sage ich mal, Startup-Circles oder wie kommen die zu euch? Was habt ihr da für Erfahrungswerte?
Genau, also es gibt 3 Wege. Ungefähr ein Drittel oder so kommt tatsächlich zu uns. Die kennen uns und sprechen uns direkt an oder über Kontakte, die wir haben, sprechen uns sozusagen indirekt an. Dann ein anderer Weg ist, wir gehen raus, da wo die Gründerinnen und Gründer sind. Also Businessplanwettbewerbe, aber vor allen Dingen auch Hochschulen, Transferstellen, bestimmte Lehrstühle, die sehr gründungsaffin sind. Und der dritte Weg ist, wir nennen das Active Sourcing. Da schauen wir in Datenbanken und versuchen, spannende Teams zu finden, die vielleicht noch gar nicht richtig im Fundraising sind. Ich mache da mal ein Beispiel. Ganz einfach, wenn jemand auf LinkedIn sein Titel ändert von Principal bei einer Top-Unternehmensberatung. Mhm. Die Person hatte vorher vielleicht Physik studiert und der Titel geht jetzt auf Gründer, Gründerin. Dann kann das sehr spannend sein. Technischer Hintergrund, hoher Leistungsanspruch, harte Schule in einer Top-Beratung vielleicht und dann eben Gründerin oder Gründer. Dann wollen wir die kennenlernen. Dann wollen wir wissen, was die machen und vielleicht können wir da finanzieren. Und wir haben schon zeitweise 20% der Deals, die wir gemacht haben pro Jahr, über den Weg gefunden und das sind durchaus überdurchschnittlich gute Deals.
Und das ist wirklich über LinkedIn? Das heißt, ihr schaut euch das
an? LinkedIn und viele andere Datenbanken. Ja. LinkedIn war jetzt nur mal ein Beispiel, da gibt es verschiedene andere und wir haben da ein kleines Analyst-Rechercheteam dran sitzen, die eben 20.000 bis 30.000 Datenbankeinträge relativ clever und schnell filtern und dann putzeln halt ein paar hinten raus, die dann auch wirklich sehr, sehr gut sind.
Und da ist dann die Erfolgsquote, wie hoch, ca. 100%, dass man, also wenn man die anschreibt oder anruft, dass die dann wirklich auch so ein Startup um zu euch kommen. Wie hoch ist denn da diese Abschlussquote circa?
Ja, kann ich jetzt gar nicht sagen, aber die ist schon deutlich höher. Warum? Weil es auch letztlich weniger Wettbewerb gibt, weil die oft eben noch gar nicht so richtig im Fundraising sind und man ist dann vielleicht in einem schnellen Akquise-Mode und das macht für die Teams auch Sinn. Also auch tatsächlich sind jetzt gar nicht groß, noch das Angebot zu optimieren, was vielleicht dann auch nicht viel besser wird. Man spart sich ganz viel Fundraising-Zeit. Mhm. So ein Fundraising für eine Finanzierungsrunde kann durchaus 9 Monate dauern. Und das ist jetzt kein 100% Vollzeitjob, aber schon ziemlich viel. Das heißt, man spart sich locker mal ein halbes Mannjahr. Und in dem halben Mannjahr kann man, oder Fraujahr, kann man natürlich das Unternehmen voranbringen. Das heißt, im Grunde ist es wertstiftend, wenn man bestimmte Prozesse auch abkürzen kann.
Jetzt wäre natürlich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch ganz spannend, wie viele Damen sind denn unter den Gründern? Gibt's da so eine Quote, die ihr habt? Oder wenn das mehr ist, sind das weniger? Das ist ja ganz spannend,
immer zu hören. Ah, okay. Also es hängt ein bisschen vom Technologiefeld ab. Mhm. Gerade im Biotech-Bereich, Biologie, Medizinthemen sind es mehr. Und ich sage mal, im Hardcore-Maschinenbau, Physik, Elektrotechnik, da ist es viel weniger. Im Durchschnitt sind es 13%.
Okay.
So 13% von ungefähr 2000 Gründerinnen und Gründern sind dann eben ungefähr 300. Mhm. Und jetzt kann man sagen, 13% ist wenig, ist auch wenig, natürlich. Ja, klar. So, weil der Bevölkerungsanteil ist irgendwie 50%. Mhm. So, aber der Anteil der finanzierenden Technologiegründungen, der am Ende Studentinnen und Studenten, also Studentinnen in den relevanten Studiengängen, die zu diesen Gründungen führen, ist, weiß ich nicht, auch nicht viel höher. Also weil im Maschinenbau sind wir sicher unter 13% und Physik und Elektrotechnik in anderen Bereichen drüber. Aber die niedrige Quote von Gründerinnen ergibt sich eben auch aus der niedrigen Quote von Studentinnen in den relevanten Bereichen.
Okay. Und wird so, da...
Kann man da besser werden? Absolut. Werden wir da besser? Ja. Ja. Zum Beispiel, was wir gemacht haben, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wenn ein reines Frauenteam, Gründerinnen-Team zu uns kommt, dann stellen wir sicher, dass das Deal-Team, was mit denen redet, Investment Manager und nochmal ein erfahrener Investment Manager oder eben Partner, dass da mindestens eine Frau drin ist. Dass wir sozusagen in der Lage sind, den bewussten, unterbewussten Bias, wenn es den gibt, dadurch eben zu kompensieren, dass wir eben irgendein gemischtes Deal-Team zusammenstellen. Und das versuchen wir auch. Es gelingt uns nicht immer, wenn auch nur eine Frau im Gründerteam dabei ist. Wir selber haben im Investment-Team ungefähr 25% Frauen. Auch nicht optimal, stimmt, aber immerhin.
Aber die Tendenz ist ja steigend, nehme ich an.
Tendenz ist steigend.
Yeah.
Ja, im Investment-Team ist sie manchmal auch ein bisschen fallend, weil natürlich andere Investoren auch versuchen, ihren Frauenanteil zu verbessern, was dann ab und zu mal zu einer Fluktuation führt, dass die uns eben abgeworben werden. Also die Frauen sind da hier stark nachgefragt.
Jetzt habe ich einmal gehört, dass gerade wenn man einen Deal macht, Frauen ja im Regelfall besonderer sind als Männer. Männer sind ja mehr so diese Bauchdenker, ja, und Frauen haben das viel besser im Griff, was ihre Gefühle und ihr Mindset betrifft. Wie würdest denn du das jetzt, könntest du das bestätigen oder sagst du, nein, sind alle gleich, also die Gründer, die sind alle sehr engagiert, die wollen dementsprechend dann den Exit und so weiter, oder ist da was dran?
Also in der Startphase des Fonds haben wir irgendwann mal festgestellt, dass wir Investmentmanagerinnen weniger bezahlen als Investmentmanagern. Okay. Und da haben wir gedacht, was ist denn hier los? Ja. Das wollen wir gar nicht. Wie geht denn das? Warum ist denn das so? Mhm. Und wir sind dann draufgekommen, dass Frauen weniger verlangen.
Okay.
Ja, und es ist natürlich schwer, wenn man im Interview jemand sagt, was willst du verdienen? Dann wird irgendein Betrag genannt. Und dann sagt man ja, nee, also wir zahlen dann schon mehr. Mhm. So, und mittlerweile machen wir das. Mittlerweile haben wir klare Bänder und dann sind alle gleich. Mhm. Und auch insbesondere bei Beförderungen, wenn jemand das nächste Level erreicht, exakt gleich. Da gibt es überhaupt gar keinen Unterschied. So, und dieser Effekt, dass Frauen weniger verlangen, den sehen wir eben auch bei Gründungen. Die Männer kommen daher und sagen, ja, ich bin der Größte, ich kann alles und außerdem bin ich jetzt schon eine Milliarde wert, weil perspektivisch bin ich 100 wert. Das ist ein bisschen übertrieben. Und im Durchschnitt sind Frauen da halt defensiver, eben vorsichtiger, besonderer. Und ich glaube, am Ende ist die Kombination sehr wertvoll. Einmal jemand, der sehr forsch ist und jemand, der aber auch gleichzeitig auf die Risiken achtet. Weil wenn die Risiken eben eintreffen und das Unternehmen dann beschädigt wird oder am Ende dran scheitert, dann kann ich auch nicht richtig groß werden. Und ich glaube, man braucht beides. Man braucht den Blick. Und das ist jetzt nicht unbedingt genderspezifisch, das kann auch mal andersrum sein. Aber man braucht eben beides, jemand, der so ein bisschen übermütig nach vorne zieht und jemand, der auch ein bisschen vorsichtig sagt, huiui, damit wir da hinkommen, dann müssen wir ein bisschen gucken, dass wir dann hier auch alle Untiefen sozusagen im Blick haben.
Wo siehst du denn die Herausforderungen in der Zukunft, gerade in eurem Bereich?
Also eine ganz, ganz große Herausforderung ist, ich habe es vor ein paar Tagen auf LinkedIn gepostet, in Deutschland und letztlich gilt es für ganz Europa, schaffen wir es nicht, richtig große Unternehmen voranzubringen. Und für Deutschland gilt, dass wir in den letzten 50 Jahren, wenn man SAP noch mitrechnet, 4 Startups hervorgebracht haben, die einen Wert erreicht haben von über 10 Milliarden. Und das ist schon sehr wenig. Und ein ähnliches Bild gilt für Europa. Und die große Herausforderung ist, dass uns eben gelingen muss, zukünftig nicht nur diese Startphase, und da sind wir auf Weltniveau, die Startphase hochperformant hinzukriegen, sondern eben auch die vielen Phasen danach. Und es muss uns gelingen, in Europa 100 Milliarden und am Ende auch 1000 Milliarden Unternehmen hervorzubringen, und zwar neue Unternehmen, nicht irgendwie alte Unternehmen, die dann weiter wachsen, das auch, aber eben neue Unternehmen. Und das ist nämlich entscheidend, weil um diese neuen großen Unternehmen herum entstehen ganze Ökosysteme mit Partnern, mit Zulieferern. Da werden frühe Mitarbeiter sehr wohlhabend, die investieren dann als Business Angels oder gründen selber. Bei Nvidia sind die Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Millionäre über Stock Options. Mhm. So, und wenn ich halt dann ein bisschen Geld verdient habe oder zum Wohlstand gekommen bin, kann ich alles Mögliche machen, aber ich kann vor allen Dingen auch gründen. Und es hat ganz viele Effekte. Und gerade diese Tech-Champions sind eben auch hochprofitabel. Nur um da mal ein Beispiel zu nennen, Google verdient im Jahr rund 100 Milliarden Gewinn und SAP 5. Und es ist halt schon auch ein Riesenunterschied. Das heißt, wir müssen dann eben genau den Mumm haben, auch mal bei einem tollen Angebot für 500 Millionen oder eine Milliarde oder 3 Milliarden nicht zu verkaufen, sondern zu sagen, nee, ich gehe an die Börse und werde irgendwann 50 Milliarden und dann 100 Milliarden wert.
Ist es nicht auch so, ich meine, ich habe heute in der Recherche auch festgestellt, also ich kann mich erinnern, 2000 war es so, dass bei den Gründern, das waren zum Teil auch Unternehmer. Ich unterscheide immer bei Unternehmer, das ist jemand, der gründet ein Unternehmen und gründet es eigentlich deshalb, weil er sagt, er möchte dieses Unternehmen über sein Leben lang begleiten oder das Unternehmen begleitet ihn in seinem Leben. Ja. Und dann hat sich so eine Phase, ich glaube, das war 2005, habe ich festgestellt in der Recherche, 2006, das sind dann so klassische 3-Jahres-Unternehmer geworden. Nämlich, also sagen wir 3 oder 4 Jahre, ja, die bauen ein Unternehmen auf und wie du sagst, die gehen dann aber hinaus, ja, weil sie einfach durch das M&E-Projekt dann entweder das Geld gemacht haben oder weil sie sagen, na, sie möchten jetzt was anderes machen, auch vielleicht aufgrund der Belastung. Kann das stimmen, was ich da herausgefunden habe in der Recherche?
Ja, genau. Also es gibt schon welche, die eben so eine Generationsperspektive haben. Das passt letztlich leider nicht zum Thema Venture Capital, weil der Venture Capital-Geber, die Fonds, die haben alle eine Laufzeit zwischen letztlich 10 und 15 Jahren. Mhm. Und dann müssen die wiederum das Geld, was sie von ihren Investoren bekommen haben, zurückzahlen. So, und wenn ich jetzt nicht an die Börse gehen kann als Startup, dann werde ich verkauft. Mhm. Das heißt, die Zyklen der VC-Fonds geben letztlich die Zyklen der Verkäufe vor, weil Börsengänge gibt es halt sehr, sehr wenig. Mhm. Und was wir schon sehen, neben diesem Zyklus der Fonds, ist, dass es bei Gründerinnen und Gründern nach so 10 Jahren so eine Art Sollbruchstelle gibt. Mhm. Dann tritt man typischerweise in eine andere Lebensphase ein. Man hat es schon auch eine lange Zeit gemacht, mit oft sehr, sehr vielen Stunden. Und dann tritt manchmal Müdigkeit, manchmal auch so ein Perspektivwechsel ein, wo man sagt, das will ich halt verkaufen. Und um halt richtig groß zu werden, in diesem so circa 10-Jahres-Zeitraum, muss ich halt schnell wachsen. Mhm. Und da sind wir eben in Europa oft deutlich langsamer, auch gerade im Digitalbereich, als eben in anderen Regionen. Die Märkte sind nicht so homogen, die Kunden sind nicht so innovationsfreudig. Es dauert also länger, bis man Kunden gewinnt, bis man Umsätze erzielt, bis man eben wächst. Und dadurch bleiben die Unternehmen halt relativ kleiner. Und insbesondere in Winner-Takes-It-All-Märkten, wenn man halt nicht ganz vorne ist, dann ist man halt letztlich weg. Ja. Und das führt dazu, also langsameres Wachstum, warum auch immer, in Kombination mit einem begrenzten Zeitraum umzuwachsen, dass die Unternehmen eben dann doch nicht die marktführenden Positionen einnehmen können und dann eben genau nicht über die 10, 50, 100 Milliarden Wert wachsen können und halt letztlich an oft amerikanische Wettbewerber verkauft werden.
Ist es vielleicht auch so, ich meine, das ist nur eine These von mir, die ich in der Recherche herausgefunden habe oder selbst auch natürlich zum Teil auch mich noch erinnern kann, wie es bei uns früher war, dass man natürlich immer die Situation hat zu expandieren und expandieren, das sagen alle immer, sämtliche Investoren oder auch Venture Capital Fonds, geht es nach Amerika oder geht es außerhalb der Region? Weil das sind viel größere Märkte und ihr könnt da viel mehr Umsatz machen. Kann das auch ein Thema sein dahinter? Dass wir einfach in Europa kleinere Märkte haben, dadurch geringere Revenues und Volumina und man dadurch sagt Expansion, aber Expansion ist immer sehr, sehr gefährlich für Unternehmen, oder?
Ja, genau. Also eigentlich ist Europa gar nicht kleiner. Also wenn man guckt, die Anzahl der Einwohner in ganz Europa versus USA ist vergleichbar. Oder wir haben, glaube ich, sogar mehr in Europa. Ja. Die Märkte in Europa sind halt nicht so homogen. Ja, allein die Sprachen sind unterschiedlich, aber auch die Regulierung und vor allen Dingen die Regulierung. Weil überall treffe ich ja auf Regulierung, insbesondere jetzt im Fintech- und Payment-Bereich, aber auch im Energiebereich und überall. Und wenn ich halt über 20 verschiedene regulatorische Frameworks habe, dann bin ich ja langsamer. Mhm. Ein anderes Thema, was die Geschwindigkeit schon auch stark bremst, ist auch das Arbeitsrecht. Amerika High on Fire. Mhm. Wenn man merkt, man läuft in die falsche Richtung, kann man den Kurs leicht korrigieren, indem man dann eben einen Teil der Belegschaft am Ende auch abbaut und vielleicht austauscht. In Europa geht es nicht so schnell. Da gibt es eben auch kulturelle, ich sage jetzt mal, Besonnenheiten, das ist ja gar nicht negativ, aber eben vor allen Dingen auch arbeitsrechtlich. Und dadurch kann ich mich nicht so schnell anpassen und zack, bin ich gebremst.
Gibt es auch, man hört das immer von Amerika, es gibt ja dieses, wenn man in Amerika einmal, ich sage jetzt einmal, einen Misserfolg hat, dann steht man auf, ja, und man fängt wieder neu an. Ja. In Europa ist ja doch immer noch so ein Thema. Wenn du einmal Misserfolg hast, dann hast du schon eine Herausforderung, oder? Also da sind ja sehr viele Gründe auch unter Druck, dass sie keinen Misserfolg haben.
Also ja und nein. Ich glaube, der Misserfolg der persönlichen Insolvenz, also wenn ich jetzt sozusagen persönlich hafte und dann pleite gehe und dann insolvent bin, in der Tat, ja, das ist schlecht. Mhm. Super schlecht. Aber die Gründungen erfolgen ja in GmbHs, wo genau die Gründerinnen und Gründer nicht haften. Das ist ja genau der Ansatz von Venture Capital. Mhm. Ich gebe euch Geld, ihr haftet dafür nicht. Dafür gehört mir 20%, ein Viertel der Firma. So. Und also beides ist richtig und falsch. Natürlich ist ein Misserfolg blöd. Und der Peter Thiel wurde 2013 mal gefragt, damals vom damaligen Wirtschaftsminister Rösler, warum das denn so ist, warum denn ein Misserfolg gut wäre in USA und was wir davon lernen können. Und dann sagt der Peter Thiel, es ist überhaupt nicht gut. Es ist immer nicht gut, wenn man nicht erfolgreich ist. Es ist immer besser, wenn man erfolgreich ist. So. Und auf der anderen Seite haben wir schon gescheiterte Unternehmer finanziert, die eben aufrichtig und ehrlich gescheitert sind und waren dann beim zweiten Mal sehr erfolgreich. Also ich würde es ein bisschen relativieren. Vielleicht ein bisschen stimmt es vielleicht noch, aber es stimmt eben auch in Amerika nicht, dass der Misserfolg positiv ist. Aber nie positiv. Mhm. Und es stimmt auch hier nicht, dass es nur negativ ist.
Was würdest du dir für die Zukunft wünschen von den Gründerinnen und Gründern? Was sollten die mitnehmen oder was sollten sie dementsprechend symbolisieren?
Also der ganz, ganz große Engpass, den wir eben in Europa haben, und da passen jetzt nur die allerwenigsten Gründungen drauf, aber der große Engpass, den wir haben, ist, uns gelingt es nicht, große Unternehmen hervorzubringen. Und groß fängt schon bei 10 Milliarden Unternehmenswert an, da gibt es eben ganz wenige. Und was uns eben gar nicht gelingt, ist, echte Weltmarktführer hervorzubringen. Deutschland gibt es immer wieder SAP, es gibt ein paar in Europa, aber eben die großen Themen entstehen außerhalb. Und ich glaube, wenn wir erkennen, dass wir die Chance haben, und das sind die allerwenigsten Gründungen, auch in den USA natürlich, aber wenn wir erkennen, dass wir die Chance haben, dass wir den Mumm haben, die dann auch wirklich zu versuchen zu ergreifen. Und das betrifft nicht nur die Gründerinnen und Gründer, es betrifft insbesondere auch die Investoren. Ja, und auch der Mindset. Weil wir kümmern uns, also ich mache mal ein Beispiel, wir kümmern uns wie Fußballmannschaft, wir kümmern uns um den Nachwuchs, super, wir haben die beste Nachwuchsmannschaft überall und dann werden die Nachwuchsspieler gekauft von den Champions League Mannschaften, ja. Nur das ist eben nicht die eigene Mannschaft, weil die eigene Mannschaft kickt immer noch in der dritten Liga. So, und wir müssen den Anspruch haben, um bei diesem Bild zu bleiben, nicht mehr nur in der dritten und zweiten Liga zu kicken, sondern in der Champions League. Ganz, ganz vorne. Und mein Beispiel, was ich vorher nannte, Google macht 100 Milliarden Gewinn und SAP 5. Sorry to say, da kickt SAP nicht in der Champions League. Wenn wir 5 Milliarden gewinnen, da kicke ich aber gerade mal am Ende der Bundesliga und eben nicht in der Champions League. Und wir müssen es schaffen, eben natürlich per Definition sehr wenige, aber wir müssen es schaffen, Champions League-Spieler hervorzubringen.
Jetzt, ich finde das sehr, sehr gut jetzt im Ansatz, nämlich jetzt hast ja du sehr viele Champions League oder zumindest potenzielle Champions League Spieler ja ausgebildet oder ihr in dem Zusammenhang, ja. Was würdest du sagen, was ist für euch als Mitarbeiter, Kollegen ganz, ganz wichtig, dass ihr mitnehmt, um das zu erkennen? Also wie das Scouting beim Fußball sozusagen. Was habt ihr da?
Ja, es ist der Anspruch. Also wenn Und der Anspruch ist natürlich schwer, aber was wir sehen, leider, dass die guten Unternehmen kriegen alle Angebote.
Okay.
Ganz oft. Yeah. Ja, und wir erinnern uns, Facebook nach 2,5 Jahren hatten die Angebot von Yahoo für 1 Milliarde gekauft zu werden. nach sehr kurzer Zeit. Warum kriegen die guten Unternehmen alle Angebote? Ja, weil sie halt gut sind und das wird halt erkannt. So, und der Mark Zuckerberg hat gesagt, ja, das interessiert mich nicht. Ich will ein großes Unternehmen bauen. Ergebnis heute 300 Milliarden wert, das Unternehmen. So, und woran erkennt man es? Man fragt die Gründer, was ist euer Anspruch? Wo wollt ihr hin? Und wenn man halt dann raushört, dass sie sagen, naja, also bei 5 Millionen, wenn ich 5 Millionen für mich habe, dann bin ich happy, das reicht mir, dann verkaufe ich, dann ist es ehrenwert und vielleicht auch in einigen Fällen, vielen Fällen sogar richtig, aber es ist eben nicht der Anspruch, ein richtig großes Unternehmen aufzubauen. So, und dann, klar, kann man immer so daherreden, ich will auch mal, ich bin der nächste Elon Musk, das hören wir ab und zu mal. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber dann natürlich muss man so ein bisschen den Weg auch dahin irgendwie verstehen. Ja. Wie komme ich denn dahin? Wie schaffe ich es, ein wirklich großes Unternehmen aufzubauen? Wie lange dauert das? Bin ich bereit, auch meine eigene Rolle zu überdenken als Gründer? Weil nicht jeder, also die allerwenigsten, die sehr erfolgreich gründen, sind dann aber noch die richtigen, die ein 500 Milliarden Unternehmen führen. Das ist eher die Ausnahme. So, und dann eben bereit sein zu sagen, hey, ich hole da anderes Management rein, ich bleibe im Unternehmen und finde aber eine Rolle, wo ich hoch wertvoll bin, aber eben nicht mehr der CEO.
Wenn du jetzt sagen würdest, jetzt hören Zuhörerinnen und Zuhörer zu, die sagen, sie sind jetzt keine Gründer, würden aber trotzdem gerne, so wie bei euch zum Beispiel beim Hightech Gründerfonds, in diesem Thema mitspielen sozusagen, was würdest du diesen jungen Zuhörern und Zuhörerinnen empfehlen? Wie sollen die am besten anfangen?
Also ich glaube, ein Weg, den man immer machen kann, ist in ein Startup reingehen und in einem Startup arbeiten, weil dann sieht man es, lernt es, wie ist es. Man merkt auch, passt mir das oder passt nicht. Da gibt es ja viele Vor- und Nachteile. Es ist manchmal ein bisschen chaotisch. Dann wird es Geld knapp. Und da gibt es eben auch nicht so eingeschliffene Prozesse, die vielleicht auch ganz angenehm sind bei so großen Unternehmen. Und man sollte sich in diese Szene reinwerfen. Und je näher man dran ist, desto eher erkennt man eben Chancen, erkennt man Probleme, die gelöst werden müssen, die man eben als Startup adressieren kann.
Okay. Ja, also ich habe das total spannend gefunden. Sie könnte jetzt nur Stunden mit dir reden. Jetzt müssen wir aber leider zum Abschluss kommen mit dem Payment Quiz. Jetzt würde ich dich gerne fragen, das ist bitte mit kurzen Antworten, weil wir schon von der Zeit her schon relativ gut unterwegs sind. Welche Trends siehst du in der Zukunft in der Mobilität beim Bezahlen?
Also ich persönlich bin ein sehr großer Bitcoin-Fan. Und okay. Bitcoin ist ja erstmal gar kein, in erster Linie eher Store of Value, ja. Aber über das Second-Layer-Netzwerk Lightning ist es eben auch ein sehr effizientes, gut geeignetes Payment-Tool. Und zwar länderübergreifend, weltweit, super schnell. Und jetzt mit Ripple vielleicht gibt es auch ein Payment im Interbankenbereich. Ich glaube, das Thema Krypto-Lösungen im Payment-Bereich ist ein großer Trend. Und ich glaube, jetzt auch mit der neuen Trump-Regierung, die das eben positiver regulieren wird, wird es da auch größere Durchbrüche geben. Und da werden wir eben noch viel Positives sehen.
Super. Welches Zahlungsmittel verwendest du am liebsten und warum?
Am liebsten tatsächlich, passiert leider nicht so häufig, zahle ich per Lightning. Mhm. Also setz die Bitcoin ein, um sozusagen auf dem Weg die Adoption voranzutreiben. Das ist natürlich eher die Ausnahme. Ich muss ganz ehrlich zugeben, am liebsten verwende ich dann meine Revolut-Karte, die in meinem Handy hinterlegt ist. Warum Revolut? Weil es eben auch gerade, wenn man international unterwegs ist, sehr, sehr gut geeignet ist. Und ich habe da so ein kleines Feature eingestellt, dass so ein Rundungsbetrag eben genommen wird und dann werden dauernd irgendwelche Kleinstbeträge in Bitcoin investiert. Und es hat sich total geläppert in den letzten paar Jahren. Also deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, Revolut ist mein Favorite.
Bei welchen Händler hast du zuletzt eingekauft?
Ich war gestern Sonntagmorgen beim Bäcker, habe die Brötchen geholt und habe dann auch wieder mit Revolut gezahlt.
Welches Zahlungsmittel war deiner Meinung nach prägend für die Mobilität, aber natürlich auch also grundsätzlich für die Märkte?
Die Kreditkarte. Also die ist ja jetzt mittlerweile ein alter Hut, aber dann so neu, also so alt auch wieder nicht. In Deutschland hatte ich dich erst so Mitte, Ende der 90er Jahre durchgesetzt. Und natürlich nicht überall auf der Welt, aber so ziemlich überall auf der Welt kann ich mit den beiden großen Kreditkarten Visa, Mastercard bezahlen. Und das ist natürlich sehr angenehm. Wir waren jetzt im Sommer in Namibia und dann überall kann man mit der Karte zahlen. Und das ist natürlich schon sehr bequem. Bisschen hart haben wir erfahren, Restaurant, Trinkgeld. Und da haben die ein bisschen zerknirscht geguckt, weil wir das Trinkgeld auf die Karte gepackt haben. Und in dem Einzelfall, das Servicepersonal, die haben gesagt, es dauert 6 Monate, bis wir das Trinkgeld kriegen. Und da ist natürlich Bargeld tatsächlich auch besser.
Okay. Welches Zahlungsmittel würdest du dir in der Zukunft wünschen? Ich nehme an, Bitcoin müsste ich sagen, aber das gibt es ja schon.
Ja.
Welches Zahlungsmittel würdest du dir wünschen?
Ja, ich glaube schon auch ein Zahlungsmittel, vielleicht ein Mittel, was die Wahl lässt. Es gibt ja verschiedene Lösungen, wo man eine Karte gegen verschiedene sozusagen Konten laufen lassen kann. Also wo ich praktisch einstellen kann, geht jetzt die Karte gegen mein Konto, geht die Karte gegen mein Depot oder geht die Karte vielleicht gegen meine Krypto-Wallet? Und ich glaube, ein Zahlungsmittel, was einem die Wahl lässt, womit man am Ende bezahlt und natürlich was performant und auch effizient ist, kostengünstig weltweit, ist, glaube ich, sicher ganz sinnvoll.
Ich würde gerne die letzte Frage ein bisschen ummodifizieren, nämlich in deinem. Welche Person würdest du nennen, die bei euch als besonders interessant gegolten hat? Du hast ja vorher schon von Myhre gesprochen, ganz am Anfang. Ja. Gibt es da auch eine Person dazu oder hast du ganz jemand anderen, den ihr kennengelernt habt über die 20 Jahre, der besonders war, deiner Meinung nach?
Also es gibt wirklich zig oder vielleicht sogar hunderte besondere Gründerinnen und Gründer. Und das sind nicht nur die, die die großen Erfolge erzielen, auch die, die sich durchkämpfen über Jahre und dann am Ende erfolgreich sind, auch wenn der Erfolg nicht hervorsticht. Das ist sehr besonders. Gerade wenn man 5, 6, 7 Jahre hart arbeitet und das Ganze immer wieder am Kippen ist und es eben dann doch erfolgreich ist. Selbst wenn es dann auch nicht erfolgreich ist, sind wirklich tolle Persönlichkeiten, die sehr aufrichtig und hart kämpfen. Es gibt tolle Investoren, eben erfolgreiche Gründer, Gründerinnen, die dann zurückkommen als Investor und in Startups investieren und dann sehr, sehr viel Nutzen stiften über nicht nur das Geld, sondern Know-how austauschen. Ich habe jetzt gerade gestern angefangen, auf Netflix die SpaceX-Doku zu sehen. Oder es ist ein Film, 2 Stunden. Und ich muss schon sagen, was eben so Figuren und auch wenn man ihn persönlich vielleicht nicht unbedingt mag oder sympathisch findet, ich meine, aber Ende des Tages, was so Figuren wie Elon Musk, insbesondere der hingekriegt haben, ist einfach unglaublich. Dieser Anspruch, ich rette das bewusste Leben, indem ich es zum Mars transportiere und unterwegs starte ich die Welt mit Satelliten aus, Starlink und schaffe, was keiner geschafft hat, nämlich dass Raketen wieder landen können, dadurch die Raumfahrt sehr, sehr viel billiger wird, also Faktor 10 oder 100 billiger wird und dann aber auch wirklich den Anspruch, auch meiner Ansicht nach umsetzen wird, tatsächlich zum Mars zu fliegen, das ist schon und aber auch alles riskiert. Der hatte seine 100 Millionen, die er da aus PayPal mitgenommen hat, der komplett aufs Spiel gesetzt und hätte auch scheitern können und wäre heute niemand. Also nicht nur SpaceX war ganz kurz vom Scheitern, auch Tesla wahrscheinlich mehrfach. Also dieses All-in, volles Risiko, volles Engagement da in der Fabrik übernachten und natürlich dann erfolgreich sein mit Themen, wo wirklich Leute gesagt haben, es geht nicht, kann man nicht machen, wird nichts und dann wird halt doch was. Das ist schon echt unglaublich. Das ist wirklich die Welt verändern. Und das sind die großen Themen, aber wie gesagt, da gibt es auch viele kleine Themen, die genauso beeindruckend sind.
Ja, also man hat auch bei der Beantwortung der letzten Frage gemerkt, du hast ja wirklich, also erstens mal ein enormes Know-how und eine Inspiration, also du bist ja inspirierend, weil du sehr emotional bist und das Thema auch wirklich vorantreibst. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Möchtest du vielleicht noch Abschlussworte an die Zuhörerinnen und Zuhörer richten?
Just do it. Das ist, wie gesagt, mein Kürzel auf Twitter und eben aber auch mein Motto. Und ich glaube, das ist das, ich habe 3 Jahre in den USA gelebt, was ich da mitgenommen habe und was ich aus den USA auch mitgenommen habe. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Formulierung. Ich habe da studiert und da klappt halt nicht alles, wenn man so den ganzen Tag. Und die Amerikaner sagen, wenn was nicht klappt, nice try. Und in diesen 2 Worten steckt so viel Positives drin. Erstmal nice ist ein positives Wort. Und in dem Wort try, Versuch, steckt drin, das war ein Versuch und danach kommt der nächste Versuch. Und macht einfach. Und wenn es nicht klappt, dann ist es ein nice try. Dann ist es ein Versuch, der positiv ist, aus dem man lernt und der zu einem besseren zweiten Versuch führt und dann einen noch besseren dritten Versuch. Also diese positive Kultur des Fehlermachens und des Scheiterns, ich glaube, das ist das, was man mitnehmen sollte, weil kein Sportler, der Weltmeister wird, Sportlerin, gewinnt immer. Der und die verlieren ganz viel und die gewinnen nur dann die Weltmeisterschaft, weil sie halt nicht aufhören und weiter hart trainieren. Und das Gleiche gilt für alles, insbesondere eben auch für Gründungen. Es gibt so viele Beispiele von erfolgreichen Gründern, die erstmal gar nicht erfolgreich waren, dann was anderes gemacht haben und dann eben doch erfolgreich waren. Bleibt dran.
Ja, super, das war jetzt wirklich, also das war zum Abschluss jetzt noch einmal so richtig, wie ich gesagt habe, emotional und inspirierend. Ich möchte mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken, dass sie bis zum Ende zugehört haben. Und nochmals daran erinnern, wenn euch der Podcast gefallen hat, bitte abonnieren nicht vergessen. Und ja, ich möchte in diesem Sinne mich jetzt verabschieden. Entweder guten Morgen, Mahlzeit oder einen guten, wie es so schön heißt, oder schönen Abend. In diesem Sinne, tschüss.